Was ich auch total gerne mag, weil ich es halt echt anders nicht finde, sind die vielen Serien, die bei uns extrem gut kuratiert eingekauft und oder koproduziert werden, wo du echt auch so ein paar Schmankerl findest, die du sonst nicht findest. Also ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber dass so sehr Serien, die dann irgendwie House of Cards zum Beispiel vor ein paar Jahren auf Netflix, da gibt es Vorgänger, Originale sozusagen. House of Cards ist im Grunde genommen nur ein Remake in
Ach,
Anführungszeichen.
tatsächlich.
Ja, genau, und da gibt es die Originale dann bei uns.
Heute spreche ich mit einem Mann, der an der Schnittstelle von Medien, Technologie und künstlicher Intelligenz arbeitet, und zwar bei einem der spannendsten europäischen Sender. Kemal Görgülü ist Chief Technology Officer von Arte. Er gestaltet dort seit 2020 die digitale Transformation mit Fokus auf innovative Medientechnologien, KI und nutzerzentrierten Content. Vor Arte war Kemal schon bereits als Berater und Geschäftsführer bei Flying Eye tätig mit Projekten im Bereich Cloud, KI und redaktionelle Workflows. Und das Beeindruckende, er ist nicht nur Technikstratege, sondern bringt auch künstlerische Perspektiven mit, denn er hat Filmregie studiert. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit dir, lieber Kemal. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, liebe Eiche. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ich starte direkt mit unserer ersten Frage. Deine Aufgabe bei Arte klingt unheimlich spannend. Du gestaltest dort die technologische Zukunft eines europäischen Kultursenders. An welchen Projekten arbeitest du aktuell ganz konkret?
Also zurzeit sind wir gerade dabei, die gesamte Infrastruktur am Sendersitz in Straßburg zu erneuern. Das bedeutet, wir machen so Dinge, die man normalerweise überhaupt gar nicht mitbekommt als normale Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Netzwerke, Speicher, wir tauschen die verschiedenen Server aus, erneuern das Datencenter, aber machen auch ganz konkrete Dinge, die man dann auch sieht und spürt, wenn man bei Arte arbeitet, nämlich wir haben neue Studios, neue Produktionsregien, einen neuen Hauptschaltraum. Gerade aktuell arbeiten wir an der Umsetzung der neuen Postproduktion, das heißt Schnitt, Grafik, Animation, Audio-Postproduktion etc. pp. Und das Playout. Arte ist ja zum Glück nach wie vor auch noch, hat ja auch noch einen klassischen Broadcast-Sendearm. Und da sind wir für unsere Sendegebiete in Deutschland, Frankreich und sogar in Übersee. Sind wir gerade dabei, unser Playout zu ändern. Das ist so das eine große Ding, was wir machen. Und das zweite ist, wir arbeiten gerade daran, die nächste Iteration unserer Conversational Search Engine herauszubringen. Wenn man einen Arte-Account hat, einen Mein Arte-Account, dann findet man dort unter der Suche, findet man unseren Arte-Chatbot. Der ist so trainiert, dass er auf unseren Katalog zugreift. Und da haben wir bestimmte Dinge noch in der Pipeline, die wir gerne releasen wollen. Nicht nur für die Arte Mediathek im Web, sondern auch auf Smart TVs, iOS, Android etc. etc. und mit weiteren Funktionen, die rauskommen werden und die, glaube ich, ganz spannend sind und hoffentlich ein schönes Nutzererlebnis und ein Werteversprechen mit sich bringen.
Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem vollen Terminkalender an. Ich hoffe, das musst du nicht alles alleine machen.
Nein, ich habe natürlich ganz viele Kolleginnen und Kollegen bei mir, die sehr, sehr fähig sind und einen sehr tollen Job liefern. Um mal eine Größenordnung zu geben, wir sind roundabout 55 Personen in der Direction der Technologie und haben nochmal ungefähr dasselbe, plus minus 10, 15% an externen Dienstleistern, die auf dem Projekt mitarbeiten. Und wir machen natürlich jetzt in der Hauptabteilung Technik machen wir natürlich nicht nur die beiden Themen, die ich jetzt genannt habe. Das sind tatsächlich noch viel mehr Themen. Das sind dann Themen rund um SAP, Themen rund um unser Programm Lifecycle Management System, unsere Content Management Systeme, unsere Arte.tv Mediathek und so weiter. Also es ist eigentlich noch viel mehr. Dementsprechend ist es
Ja.
total erstaunlich, dass wir das nur mit so viel Woman und Manpower hinkriegen, aber wir kriegen es hin.
Ja, super. Ich habe gerade ein Interview vom SAP-Chef Herrn Klein gelesen und das war auch sehr spannend, was die alles noch mit KI vorhaben.
Ja.
Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum KI und Thema Nutzererlebnis. Ein großes Thema, über das du ja auch regelmäßig sprichst, ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Medienbereich. Mhm. Wie verändert KI bei Arte das Nutzererlebnis, etwa bei Personalisierung, Content-Empfehlungen oder auch in der Mediathek? Arbeitet KI da schon im Hintergrund?
Klar, schon seit mehreren Jahren. Also wir alle sind ja, als es noch nicht den ChatGPT-Moment mit der generativen KI gab, hatten wir alle, die wir in der Medienindustrie sind, ihr im Verlagsbusiness ja auch schon immer Recommender-Systeme. Recommender-Systeme sind letztendlich nichts anderes auch als statistische KI-Modelle, die dahinter sind. Die gibt es im Grunde genommen, seit das Amazon populär gemacht hat mit Produkten, die verkauft werden. Magst du diese Tasche, findest du vielleicht jene Tasche auch gut. Diese Prinzipien basieren auf statistischen Modellen. Die sind natürlich viel ausgefeilter inzwischen. Und das haben wir seit über 10 Jahren in unserer Mediathek. Wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass die User Experience immer eine Kombination aus einem persönlichen Parcours, die unsere Nutzerinnen und Nutzer haben, und den entsprechenden niedrigschwelligen Zugängen mit den passgenauen Content-Darstellungsformen und Content-Konsumformen einhergehen. Und wir machen eine Mischung, eigentlich ja, um dir ein bisschen ein Gefühl zu geben, eine Mischung aus einer sehr stark kuratierten Landingpage, Frontpage, wie auch immer man das nennt. Ich finde, Page ist so ein bisschen ein komischer Begriff, weil viel Konsum erfolgt ja über die Apps, über eine Smart-TV-App, aber wir suchen trotzdem sehr accueillant zu sein, also sozusagen freundlich empfangend zu sein für unsere Nutzer und versuchen dort in Kombination mit Dingen, die wir einführen, beispielsweise den eingangs erwähnten Chatbot, der hilft, das Thema Suche und Auffinden von Inhalten nochmal ganz anders zu gehen, einfach neue Akzente zu setzen. Und uns ist es total wichtig, und da haben wir auch entsprechende, ich sage jetzt mal, Mechanismen am Start, die uns helfen zu verstehen, wie die User Journeys und die User Flow.
Ja, spannend. Ich sehe das ja auch schon, wenn ich in der Mediathek von Arte manchmal unterwegs bin, auch bei der ARD und ZDF, dass sich das wirklich relativ schnell weiterentwickelt. Sehr erfreulich. Mhm. Wie wird sich die Mediathek von Arte deiner Meinung nach in den nächsten Jahren noch verändern? Worauf können wir uns freuen oder gibt es schon große Highlights, die du jetzt verkünden kannst?
Naja, also ich sag mal so, wer 1 und 1 zusammenzählen kann, der wird sicherlich auch schon auf die Idee gekommen sein, dass man mit den multimodalen KI-Modellen, die man heute hat, morgen sicherlich ganz spannende Dinge macht. Für alle diejenigen, die nicht wissen, was Multimodalität in dem Zusammenhang bedeutet. Mhm. Einfach um mal ein paar Beispiele zu geben. Man kann sicherlich, es gibt von Google Dienste, der eine nennt sich Notebook LM, da lädst du ein PDF hoch und aus dem PDF wird plötzlich ein Podcast erstellt. Oder es gibt andere Dienste, aus denen du einfach über einen Text-Prompt Ambient-Sound bekommst. Oder es gibt Dienste, wo du Videos generierst. Es gibt Dienste, das kennen wir von Large Language Models wie ChatGPT, Gemini und Co., wo wir sagen, hier ein komplizierter Text, erklär das doch mal bitte für einen 12-Jährigen. Also machen wir plötzlich aus einer schweren Sprache eine leichte Sprache. Und jetzt kann man sich 1 und 1 zusammenzählen und so sagen, was ist denn unser Job? Wir sind Medienhäuser, wir sind europäisch unterwegs, wir sind auf Plattformen unterwegs. Auf Plattformen gibt es unterschiedliche Zielpublika, es gibt gelernte Konsummechanismen. Mhm. Auf TikTok konsumiere ich anders als auf X und ich konsumiere auf einer Art Smart-TV-App anders, als wenn ich das in meinem Chrome-Browser benutze. Und ich bin auf Twitch, habe ich eine andere Interaktion, als wenn ich, keine Ahnung, am Fire-TV-Stick bin oder mich im Bus befinde. So, und dann kann ich natürlich sagen, multimodale KI-Modelle helfen einem, die Content-Konfektionierung neu zu denken. Mhm. Warum sollte man sie neu denken? Weil man natürlich als Sender und als öffentlich-rechtlicher Sender auch immer eine Aufgabe der Kontextualisierung hat, nämlich die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, vielleicht über leicht zugängliche Sprache, vielleicht über Inhalte in einer anderen Modalität. Also warum immer nur Video? Und natürlich, und das ist ja das, wo Big Tech und Big State Plattformen ihr großes Business, ihr werbebasiertes Business machen, geht es natürlich auch um Hyperpersonalisierung. Ja. Wir machen das nicht, um Werbezeiten zu verkaufen, sondern weil wir einen gesetzlichen Auftrag haben, weil wir von öffentlichen Geldern bezahlt werden und weil wir versuchen wollen, das Bestmögliche mit diesen öffentlichen Geldern zu machen. Aber auch das spielt natürlich eine Rolle. Also ich würde mal sagen, Konfektionierung, Kontextualisierung, Hyperpersonalisierung, das sind so die Dinge, die Schlagwörter, die ich jetzt mal in den Raum werfen würde, bei der ich dann unseren Zuhörern und Zuhörern dieses Podcasts überlasse, zu brainstormen, was das negativ bedeuten kann.
Genau, wir sind gerade schon mitten im Thema, wie das Nutzerverhalten sozusagen die Programme beeinflusst oder andersrum. Mhm. Wenn wir mal über Netflix sprechen, das ist ja wahrscheinlich einer eurer stärkeren oder stärksten Konkurrenten.
Dass du die als Konkurrenten bezeichnest.
Würde ich jetzt sagen, ne, wenn es darum geht, was ich schaue. Ja, okay. Bei mir ist es dann offensichtlich anders, weil ich mich tatsächlich immer zwischen Netflix, Arte und ARD, ZDF entscheide.
Sehr gut.
Wie geht denn Arte mit dieser oder anderer Konkurrenz um und was unterscheidet euch davon? Was würdest du sagen, was sind die drei großen Unterschiede?
Also, wie gehen wir mit der Konkurrenz um? Ich habe es ja gerade auch im Spaß gesagt, wir können natürlich nicht gegen ein weltweit an der Börse notiertes Unternehmen wirklich konkurrieren in terms of Budget und Menschen, die wir einstellen. Was wir natürlich gemeinsam haben, ist, dass wir multilingual und möglichst auf den meisten Plattformen wie möglich unterwegs sind. Und an der Stelle ist es eher nicht so, dass wir konkurrieren im Sinne von, wir wollen unbedingt irgendwie, dass unsere Untertitel besser sind als deren, sondern wir sind auf Business-to-Business-Ebene, sind wir in entsprechenden Foren, wo wir miteinander sprechen und wo wir auch beispielsweise Themen rund um Untertitel, Standards und Normen auch versuchen miteinander zu besprechen, weil Dinge, die eine OTT-Plattform wie Netflix total wichtig findet, finden wir für die Arte Mediathek auch wichtig. Wir sind gleichzeitig aber auch ein Broadcaster, also haben auch einen linearen Fernsehsender, wo wiederum ja auch Untertitel durch die Pipeline durch müssen. Und da gibt es heute hier und da, ich sag mal, Schluck auf und Optimierungspotenzial, wo das, was für OTT total toll funktioniert, nicht gleich auch für Broadcast gut funktioniert. Mhm. Und an der Stelle sind wir total partnerschaftlich und kooperativ unterwegs. Wir schauen uns natürlich auch an, was die machen. Ich hoffe mal, dass Netflix ab und zu auch zu uns schaut.
Da bin ich mir ganz sicher, die werden ja den Markt beobachten. Ne? So professionell sind die ja.
Auf jeden Fall. Und es gibt so eine Sache, auf die ich schon auch sehr stolz bin. Das kommt insbesondere von unseren Kolleginnen und Kollegen von Arte France, die in Paris sitzen. Es gibt im App Store, kann man gerne mal im iOS Store oder im Google Play Store kann man gerne mal schauen. Wir machen auch Games. Es gibt Arte Games.
Ah, okay, das kannte ich jetzt nicht.
Genau, wir haben sogar auch Games auf der Vision Pro. Okay, das ist kein Device, was irgendwie massentauglich ist. Aber jeder kennt auch, dass es bei Netflix Games gibt. Und das machen wir nicht, weil wir sagen, oh, wir kopieren Netflix, sondern ich glaube, wir waren sogar vor Netflix am Start. Ich weiß nicht, ob die uns kopiert haben.
Wahrscheinlich. Siehst du, habe ich doch gesagt, die beobachten euch.
Kann sein. Meine Kollegen wissen sicherlich auch die genaue Jahreszahl, wann wir damit rausgekommen sind. Aber was ich damit sagen will, ist, also Marktteilnehmer erhöhen natürlich die Aufmerksamkeit für das eigene Portfolio, für die eigene User Experience. Und dementsprechend ist es, ich liebe ja Fußball, je besser deine Auswechselbank ist, desto besser sind auch die Spieler, die in der ersten Elf stehen. Und die Analogie trifft ja auch zu. Wenn wir alle nur trottige Mediatheken machen würden, dann wären die insgesamt nicht so geil, wie sie heute sind.
Verstehe. Wir haben ja sehr viele Kollegen, die ehemals Sportredakteure waren und ich bin täglich konfrontiert mit den Fußballanalogien. Verstehe ich auch, warum die Kollegen so begeistert in den Vorgesprächen waren. Wenn wir nochmal zu dem Programm kommen von Arte, du ganz persönlich, welche Sendung oder Produktion aus der Arte Mediathek, die vielleicht auch aktuell gerade läuft, kannst du uns denn besonders empfehlen?
Also ich mag unsere Arte-Re-Sendung sehr gerne. Da hatten wir jetzt auch, ich glaube, die tausendste Sendung. Das ist einfach immer sehr schön, weil es nah am Menschen und auch einen sehr europäischen Blick hat. Dinge hat, die, finde ich, sehr auf unsere Werte und auf unsere Marke einzahlen. Das gucke ich einfach gern, aber auch schon seit Jahren, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde, wir haben 42 ist ein Wissenschaftsmagazin. Ich bin eben auch so ein, ich habe ja auch hier so einen CTO-Hut und Technik-Hut. Bin immer total auch interessiert an Zusammenhängen und Erklärungen und an daran, wie quasi, was die Welt im Inneren zusammenhält. Und da ist 42 eine ganz tolle Sendung. Und was ich auch total gerne mag, weil ich es halt echt anders nicht finde, sind die vielen Serien, die bei uns extrem gut kuratiert, eingekauft und oder koproduziert werden, wo du echt auch so ein paar Schmankerl findest, die du sonst nicht findest. Also ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber das so sehr Serien, die dann irgendwie House of Cards zum Beispiel vor ein paar Jahren auf Netflix, da gibt es Vorgänger, Originale sozusagen. House of Cards ist im Grunde genommen nur ein Remake in
Ach,
Anführungszeichen.
tatsächlich.
Ja, genau. Und da gibt es die Originale dann bei uns. Also da
Wie
gibt
heißt das Original?
Kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, aber das ist mal so eine israelische
Aha,
Serie.
spannend.
Und die hatten wir, im Moment haben wir sie nicht mehr. Da sind, glaube ich, die Rechtefenster jetzt ausgelaufen. Aber das gibt es immer mal wieder, dass man von so, dass man, ich würde jetzt mal sagen, ganz tolle, außer mainstreamige, aber trotzdem inhaltlich total fesselnde Serien sieht. Und da bin ich auch ein totaler Fan von in unserer Arte-Mediathek.
Ja, also wir können ja festhalten, Arte kann locker inhaltlich mit anderen Streamingdiensten und Fernsehsendern sowieso, aber auch vor allem mit anderen Streamingdiensten mithalten. Auch die Produktion finde ich sehr, sehr hochwertig. Aber Arte wird trotzdem oft weniger konsumiert. Was muss sich denn da ändern? Oder wie läuft das hier so unter dem Radar, dass die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen, dass es das gerade gibt auf Arte?
Also, es gibt es, die Antwort ist ein bisschen, die ist ein bisschen komplexer. Ich versuch's mal runterzubrechen. Also, wir haben beispielsweise über unsere sehr dedizierte YouTube-Strategie haben wir ein wahnsinnig großes Publikum und wir haben letztes Jahr über 2,8 Milliarden Views gehabt, was für die Größe unseres Senders, wir gehören wirklich zu den allerkleinsten auf deutscher Seite und auch auf französischer Seite, ein herausragender Erfolg ist. Und das heißt, was ich daraus gelernt habe, auch mal so im Gespräch mit den jüngeren Menschen da draußen, viele kommen lustigerweise gar nicht mehr auf die Idee, in irgendeinen komischen App Store zu gehen und eine Mediatheks-App sich runterzuladen. Wieso? Das gibt's doch alles auf YouTube. Das ist so ein bisschen der Reflex, ne? Oder Arte folge ich doch auf Instagram, kommen doch auch coole Sachen rüber. Und deswegen gibt es gar nicht so dieses, was wir so kennen, du und ich, Eiche, und auch ganz viele Leute um uns herum, dass man eine Bindung zum Sender und zur Sendermarke kennt und dass man irgendwie die Anfänge vom Smartphone auch mitbekommen hat und es total cool war, dass es sowas wie einen App Store gibt und man natürlich auf einen App Store geht, um sich da seine Lieblings-Apps runterzuladen. Das ist scheinbar für dich und für mich total normal, aber offensichtlich für ganz viele Menschen da draußen überhaupt nicht normal. War für mich auch erstmal eine Erkenntnis, die ich sacken lassen musste. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, dass unser Linearkonsum auf deutscher Seite ist in der Tat, finde ich, repräsentiert immer nicht das, was ich in meiner Bubble entgegenbekomme. Nicht, dass mir alle zu mir sagen, Arte, wie geil, das ist der coolste Sender, das ist der einzige Sender, den man sehen kann und super geil und voll spannend und toll und dass ihr das macht und so weiter. Also man kriegt die ganze Zeit nur Blumen und Lob und dann sagt man, die Marktanteile sind ja aber eigentlich gar nicht so hoch. Und es gibt einen Vergleich, wenn du dir das mit Frankreich anguckst. In Deutschland ist einfach seit Mitte der 80er Jahre, seit der Einführung des Privatfernsehens gab es einfach und auch durch die Tatsache, dass Kabelnetze relativ verbreitet waren, dass Kabelnetze bis vor letztem Jahr, glaube ich, auch immer ja in den Betriebsnebenkosten war, hatten wir in Deutschland immer ein sehr, sehr großes Programmbouquet. schon seit 20, 30 Jahren. Und das hat natürlich dazu geführt, dass all die Sender, die in diesen Programmbouquets sind, prozentual halt eben nicht so viel abbekommen. Auf französischer Seite ist das ganz anders. Da sind wir mehr als doppelt so groß als Arte. Und warum? Weil es in Frankreich halt eben nicht diese Kabelnetze gab, weil dort die Programmbouquets erst mit dem Aufkommen des Internets, des Breitbandinternets Anfang der 2000er kam, als dann die Telekom-Anbieter plötzlich den Menschen Boxen hingestellt haben, wo man neben Telefonie und Internet auch Fernsehen gucken konnte. Also da ist quasi historisch gewachsen, dass Arte unter den 7 Sendern, die es da gab, einfach immer oben in den Top dabei war. Und das ist heute auch noch so.
Verstehe.
Nichtsdestotrotz sind wir sehr stolz auf unsere mehr als 2,8 Milliarden Views letzten Jahres und auch natürlich sehr stolz über unseren europäischen Footprint.
Ja, spannend. Aktuell, wir haben ja ein bisschen recherchiert, ist der letzte schöne Tag das meistgesehene Format in der Mediathek, soweit ich das gesehen habe.
Okay.
Eine Reportage, die viele bewegt. Was macht denn dieses Format so besonders und lässt sich das Erfolgsrezept übertragen? Und vor allem, spannend finde ich, wie viel Einfluss hatte hier die KI bei der Platzierung, Empfehlung oder so, sogar bei der Produktion? Oder ist es was, was komplett quasi ein Überraschungserfolg war?
Du, den ersten Teil der Frage kann ich gar nicht beantworten, weil ich als CTO fern quasi von den inhaltlichen Aspekten der Programmauswahl, der Programmeinkaufs, der Co-Produktion, der inhaltlichen Schwerpunktsetzung und so weiter bin. Das ist gut so, dass ich quasi da, das ist unsere Redakteurinnen, Redakteure, Programmdirektion etc. Bei der Auswahl ist es so, wir haben ein Hybridmodell, warum sowas ein Erfolg wird. Und zwar machen wir zwei Dinge. Wir kuratieren zum einen händisch, wir haben aber auch so ein Performance-Prediction-Tool. Und dieses Performance-Prediction-Tool ist bei uns so eingebaut, dass wir, ich vereinfache das jetzt mal, da kommen externe Faktoren rein, wie zum Beispiel, haben wir da Marketing gemacht, wie ist das Wetter, was ist das Programmangebot von anderen Sendern, sind gerade Sommerferien, bla bla bla, Datenpunkte, die von außen reinkommen und dann sind unsere Redakteurinnen und Redakteure, wenn die das dann platzieren und sagen, guck mal, wenn wir das Ding jetzt hier 2 Tage dort lassen auf der Apple-TV-Plattform und 3 Tage unten rechts auf einem Fire-TV-Stick und 4 Tage dort, dann rechnet dir das Programm Vorhersagen aus, wie viele Views wir damit machen. Und das kann ein Indikator sein für das Platzieren auf der Startseite. Das ist ein Element. Und das andere ist, dass wir selbstverständlich, dass das dann auch in die Recommendation-Bänder mit reinkommt.
Was mich besonders interessiert ist, wenn ich hier schon so einen Experten aus Medienbereich habe, was sind denn aus deiner Sicht die nächsten Stufen von KI im Medienbereich? Was ist the next big thing sozusagen?
Einfach zu beantworten, diese Frage, denn sie hängt total davon ab, von welchem Bereich wir genau sprechen. Also ich wiederhole jetzt nicht, was ich vorhin gesagt habe, von wie so eine Mediathek sich weiterentwickeln kann mit Kontextualisierung und so weiter. Für die internen, wenn man jetzt auf Aktualität und News-Prozesse schaut, dann bietet KI natürlich heute Möglichkeiten, um das Thema Datenjournalismus, Recherche, Zusammenfassung viel intensiver und auch viel niedrigschwelliger betreiben zu können. Also wenn ich vorher ganze Teams brauchte, um, ich sage jetzt mal, die letzten 40 Protokolle der Stadtverordnetenversammlung mir durchzufräsen, line by line, dann kann ich heute diese 40 Protokolle durch ein schlaues System mit einem Retrieval Augmented Generation und mit überprüfbaren Links und so weiter reinpumpen und mir da Extrakte rausgeben und die ganz anders quasi, das ganz anders in meiner Recherchearbeit, ganz anders mit großen Datenmengen umgehen. Das ist so, das würde ich sagen, das ist was, was sich, was auf jeden Fall nahe liegt. Was noch nahe liegt, ist, wie sich Medienhäuser ändern, ist die Frage der Distribution. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das für euch auch schon ein Thema ist, aber seit Google auch seine KI-Zusammenfassungen eingeführt hat,
Ja.
glaube ich, ist nochmal, früher war es irgendwie SEO und das Problem mit Google. Heute ist es zumindest das, was ich so observiere aus der Ferne, auch wenn wir kein Verlag sind, ist es natürlich auch so, dass du Traffic-Themen hast und Discoverability-Themen hast. Und KI an der Stelle für dich als Medienhaus, sei es jetzt, ob du Verlag, Radio, Podcasts, Social Media oder Fernsehen machst oder eine Mediathek hast, musst du dich dieser Frage stellen in der Distribution. Das heißt, wo bist du wie sichtbar? Wenn jemand in ChatGPT, weiß ich nicht, eine Frage über die Effizienz oder Ineffizienz von Elektroautos stellt, dann kann es durchaus sein, dass wir spannende Dokus haben, die beide Aspekte beleuchten. Nämlich eine Doku, die diesen einen Aspekt beleuchtet und eine Doku, die einen anderen Aspekt durchleuchtet. Und dann möchtest du natürlich, also heute ist es so, wenn du entsprechend SEO-optimiert und so weiter bist, dass dann durchaus du auch in den Suchen erscheinst und dann man dich dann auch findet und dann auch entsprechend Traffic da ist. Morgen ist es halt ziemlich opak. Also wir kennen die Deals, die man aus den Medien liest, dass OpenAI zum Beispiel mit dem Springer Verlag oder mit der New York Times nicht, aber mit anderen Häusern quasi Deals macht, um an deren Textkorpus ranzukommen und dann da wahrscheinlich auch eine privilegierte Partnerschaft gibt. Für uns als Medienplattformen, Bewegtbildplattformen, ist es total unklar, wo die Reise hingeht. Es ist nur total klar, dass die Reise irgendwo hingeht und dass wir da Aufmerksamkeit und auch aufmerksam und proaktiv uns dem Thema widmen. Und das auch nicht nur alleine, sondern eben gemeinsam mit unserer Community, mit unseren Schwestersendern beziehungsweise auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus den privaten Medienhäusern.
Ich würde noch mal gerne eine Stufe abstrakter gehen und eine Frage zu KI im Allgemeinen. Ist ja wie jede neue Technologie, kann das Chance und Gefahr zugleich sein. Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
Ich sehe immer gerne im Leben das Glas halb voll als halb leer. Insofern sehe ich die Chancen. Ich bringe mal ein paar vielleicht sehr vereinfachte Analogien. Natürlich war es für Menschen, die in buchhalterischen Prozessen gearbeitet haben und Unternehmensbilanzen und so weiter, Jahresabschlüsse gemacht haben, Mitte der 80er, Ende der 80er, als dann Tabellenkalkulationen eingeführt worden und sowas wie Microsoft Excel plötzlich da war, war das wahrscheinlich auch total quasi erschütternd, dass man plötzlich komplexe, also vielleicht gar nicht so komplex, aber große Rechenoperationen mit Formeln relativ easy peasy irgendwie in so einem Excel-Sheet machen konnte.
Ja, ja.
Und das hat dann sicherlich auch Berufe verändert, weil man nicht mehr zu Kopierern gehen musste und Taschenrechner und Bleistift und Radiergummi und I don't know, ich tue jetzt mal so, als könnte ich mir das vorstellen, irgendwie wird es ja einen anderen Prozess gegeben.
Ja, haben, ja, so. Definitiv.
Voilà, und analog dazu kannst du natürlich auch viele Dinge, die sich heute mit Large Language Models ändern, auch sehen, dass du sagst, an der einen oder anderen Stelle, wenn ich noch beispielsweise, ich bin Produzent und ich muss vertraglich vereinbart eine Langversion, eine Kurzversion, drei Titelvorschläge und hier und da und irgendwie das Transkript und die Shotlist und die Schauspielerlist und so weiter. Mein Gott, das sind halt Sachen, die muss man halt machen, aber da, um es mal flapsig zu sagen, dafür gibt es auch keinen Blumentopf, wenn du das irgendwie sechs Stunden machst, anstatt in einer halben Stunde. Das ist, also da sehe ich dann schon, dass ich sage, es gibt Produktivitätspotenziale und Effizienzpotenziale, die spannend sind. Gleichzeitig, da versuche ich, und ich glaube, das muss jeder für sich selbst so ein bisschen klar machen, wie er oder sie drauf ist. Gleichzeitig sehe ich schon auch, dass ich so ein bisschen dieses digitale Karten, Google Maps, Navigationsphänomen auch durchaus als Gefahr sehe. Was meine ich damit? Ich weiß ziemlich sicher, dass ich meine Orientierung früher, ich reise ja viel, glücklicher und manchmal dummerweise, aber ich reise sehr viel und bin also oft in vielen neuen Städten und Umgebungen. Und früher war das so, dass meine Orientierung definitiv besser war. Heute weiß ich, in meinem Handy gibt es das Internet, egal in welchem Land ich bin. Und deswegen gibt es Google Maps und deswegen laufe ich jetzt einfach Google Maps hinterher. So, und dieses, und was ich damit sagen will, ist, ich sehe schon auch die Gefahr, in Anführungszeichen, dass wir quasi das in dem Moment, wo wir ChatGPT, Gemini und Co. aufrufen, das eigene Denken irgendwie rechts neben uns auf dem Schreibtisch platzieren und einfach nur noch blind dieser Maschine trauen. Und ich glaube, dass an der Stelle, wenn du so willst, ist es eine Gefahr. Ich glaube aber, Gefahr, finde ich, hört sich auch so ein bisschen zu negativ an. Ich glaube, was eine große Herausforderung ist, ist sowas ganz schnell und ich bin gar nicht so sicher, ob das unsere Institutionen so hinkriegen, aber ich finde, sowas muss man auch relativ schnell in Schule, Berufsausbildung, Studium, da gibt es ganz viel, wo man sagen muss, damals haben wir ja auch den Kindern erlaubt, Taschenrechner zu benutzen. Das hat glücklicherweise nicht dazu geführt, dass die alle Mathe nicht können. Aber wir haben halt das, wie die dann an mathematische Herausforderungen herangeführt worden sind, haben wir halt angepasst.
Und ja, ähnliche die Didaktik müsste angepasst werden, das stimmt.
Genau, also ich meine, also allen ist klar, wenn du ChatGPT promptest und sagst, schreib mir mal einen Aufsatz über das und das Thema und schreib das mal so, wie als hättest du einen Siebklässler geschrieben in der Realschule, ja, dann wird das Ding dir das machen. So, und kannst du das abgeben als Schüler. Das kann weder für, also der Schüler freut sich oder die Schülerin freut sich natürlich drüber. Ich glaube, aus pädagogischer Sicht und aus gesellschaftlicher Sicht ist das kein gewünschtes Ding, dass man quasi sagt, naja, das ist jetzt halt so, damit leben wir. Nee, die Frage ist eigentlich, was bedeutet es, wenn Technologie uns selbst vor die Herausforderung stellt, unsere Art und Weise, wie wir Lehrinhalte vermitteln, wie wir Zusammenhänge vermitteln, wie wir das Analysieren und Hinterfragen von Informationen vermitteln, wie wir einen kritischen Geist sozusagen möglich machen, wie man all diese Dinge umsetzt. Und da sage ich, gefährlich wird es dann, wenn man sich als Gesellschaft, und ich weiß, dass das jetzt sehr, sehr global galaktisch gesagt ist, wenn man sich ausruht und sagt, das ist halt so, das ist halt wie ein Sturm, das ist halt über uns eingeprasselt, da kann man nichts machen. Dann ist es gefährlich, diese Haltung.
Ja, man muss es moderieren und natürlich und begleiten, genau. Ja, genau. Richtig. Wenn wir von dem Thema KI vielleicht einen Aspekt lang mal wegschauen. Mich würde noch interessieren, die Debatte rund um öffentlich-rechtliche Sender wie Arte ist ja gerade sehr präsent oder immer mal wieder sehr präsent. Es geht dabei auch um Werte wie Demokratie, Meinungsvielfalt, Bildung, aber auch um Finanzierung, Unabhängigkeit und Modernisierung. Was ist deine Meinung dazu? Wie siehst du da die Zukunft von den öffentlich-rechtlichen Medien? Weil es gibt ja auch schon Parteien, die sagen, wofür brauchen wir die eigentlich und warum finanzieren wir das und so weiter. Das ist ja eine große Diskussion.
Eine große Diskussion, die natürlich auch keine einfache Antwort hat. Ich versuche mal mehrere Antwortansätze. Ich glaube, so nehme ich das zumindest wahr, als jemand, der jetzt quasi bis vor 5 Jahren war ich ja noch nicht im öffentlich-rechtlichen System, jetzt bin ich Teil des öffentlich-rechtlichen Systems, jetzt nehme ich die innere Maschinerie wahr und was ich sehr, sehr sicher zu 100% sagen kann, ist, es ist angekommen, das Thema, dass man ein sich ausruhen und auf alte Pfründe und Errungenschaften verlassen, dass das nicht geht und dass das überhaupt nicht angebracht ist, nicht nur gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den Haushalten, die die Gebühren zahlen, sondern auch einfach gegenüber der Tatsache, dass wir uns in einer anderen Welt befinden heute. Wir befinden uns in einer Welt, in der Big Tech und Big State, wenn du so willst, die dominierenden Plattformen owned. Und und damit, was meine ich damit? Damit ist der digitale öffentliche Raum auch nicht mehr etwas, was sich zwischen in einem dualen Mediensystem mit privaten Medienhäusern, sei es Verlags und oder Fernsehsendern und öffentlich-rechtlichen konstituiert, sondern wir haben es hier mit einer Multitude an Vielfalt zu tun. Einerseits, andererseits gibt es 3, 4 dominante Unternehmen, die heißen Alphabet, die heißen Meta, die heißen ByteDance, mit all ihren Instagrams, WhatsApps, YouTubes und so weiter und so fort. Und hier und da gibt es natürlich nochmal die Ausnahme, die die Regel bestätigt, aber so ist es. Und da ist die Frage, der digitale öffentliche Raum in Werbezeiten, vermarktungsoptimierten Kolossen,
ja,
zu haben, ist das, was wir als Gesellschaft wollen? Meine Antwort darauf ist ganz klar nein. Ich glaube nicht, dass das das ist. Es ist total okay, dass es Unternehmen gibt, die an der Börse sind. Es ist total okay, das ist ja das Geschäft der Privaten, Geld zu verdienen, indem man irgendwie Werbetreibende mit Werbeflächen und so weiter und so fort verbringt. Das ist alles super gut. In dem Moment, wo das kippt, und wo es nur noch das einzige, wo sozusagen nur noch die drei, vier großen Konzerne die Taktung angeben und Milliarden von Werbegeldern, und da gibt es Statistiken dazu, dahin fließen, in dem Moment ist das ein großes Problem. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf deine Ausgangsfrage. Für uns als Öffentlich-Rechtliche, wir haben einen gesetzlich festgeschriebenen Auftrag. Den kann man im Medienstaatsvertrag nachlesen. Und in diesem Auftrag sind Reformen ins Aufgabenheft, ins Pflichtenheft geschrieben worden. Ich glaube persönlich, dass man hätte noch kreativer sein können, noch weiterdenken können, aber es ist besser als gar nichts. Und ich persönlich glaube auch, dass wir es verstanden haben, den Herausforderungen, die die Welt, so wie sie sich heute darstellt, auch Antworten liefern müssen. Ich würde mir wünschen, dass wir das noch synergetischer und noch mit mehr gemeinsamer Power hinkriegen würden. Und wenn ich sage gemeinsame Power, dann meine ich damit auch, sage ich jetzt als Privatperson, auch private Häuser, weil ich glaube, so weit liegen wir da gar nicht auseinander. Was ich allerdings sehe, ist, dass wir oft in vielen Diskussionen noch im Klein-Klein sind und ganz oft es auch noch um Besitzstände geht und ganz oft es noch irgendwie so darum ginge, als sei irgendwie das Wohl und Wehe des digitalen öffentlichen Raums in Europa zwischen Flensburg und Konstanz zu vereinbaren. Und da glaube ich, da ist man komplett auf dem falschen Trichter. Wir reden hier von einem globalen Thema, wo wir als Öffentlich-Rechtliche unseren Teil für unsere Gesellschaft innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als auch, und da habe ich jetzt natürlich, bin ich Arte gebrandet, als auch für die Gesellschaften in Europa oder die europäische Wertegesellschaft auch unsere Aufgaben zu erledigen haben.
Ja, also wir konsumieren ja trotz alledem die öffentlich-rechtlichen Sender. Ich glaube, auch diejenigen, die immer laut schreien, dass sie das nicht wollen, freuen sich ja immer, wenn sie auf irgendwelchen Diskussionsstühlen dann doch dabei sitzen und ihre Meinung kundtun können. Von daher freuen wir uns, also ich freue mich besonders, dass es Sender wie Arte gibt, und stört mich auch nicht, dass ich denen meinen Rundfunkbeitrag dazu leisten muss. Ich glaube, es gibt schlimmere Sachen, die man zahlen muss. Mich würde noch mal interessieren, eine praktische Frage. Wir haben jetzt viel über das Thema KI im Allgemeinen gesprochen. Welche KI-Tools nutzt du denn selbst am liebsten, also beruflich und privat?
Ich benutze unseren internen Arte-Chatbot am liebsten. Der ist quasi frisch aus der Development-Stube. Und warum? Weil wir dort verschiedene Modelle integriert haben und ich das Glück habe, dadurch, dass ich der Protagonist oder mit einer der Protagonisten der KI-Strategie der Arte-Gruppe bin, habe ich das Glück zu wissen, welches Modell wo seine Stärken hat. Und unser interner Chatbot ist so aufgebaut, dass man quasi die Modelle auswählen kann. Und wenn ich also weiß, ich habe hier ein komplexes Analyseproblem, wo ich viele Daten brauche, dann nehme ich mir ein anderes Modell, als wenn ich weiß, ich muss jetzt hier mal ganz kurz eine E-Mail irgendwie vom Deutschen ins Französische übersetzen. Dann nehme ich ein lokal laufendes Modell von Mistral zum Beispiel, was total unter Footprint-Aspekten, also wie viel Rechenpower wird da verlangt und so weiter und so fort, viel mehr mit meinem persönlichen Wertesystem übereinkommt, als wenn ich für jeden kleinen für jenes kleine Ding irgendwie plötzlich die riesen Grafikkarten irgendwo in einem Rechenzentrum in North Dakota laufen lasse. Mir ist so. Und deswegen ist es der Arte Chatbot, weil der ganz viele verschiedene KI-Modelle hat und der ist dann natürlich auch so, dass du dann für verschiedene Berufsgruppen und Use Cases dann auch, ohne dass du das Wissen haben musst, was ich jetzt habe, dir quasi das bestmögliche KI-Modell quasi ausgewählt wird, ohne dass du das mitbekommst. So.
Das ist ja praktisch.
Ja, genau.
Und hast du einen besonderen Prompting-Tipp für unsere ZuhörerInnen? Hast du einen Prompt, der dich besonders gut unterstützt oder einen, den du sehr witzig findest?
Nein, ich kann zwei Tipps grundsätzlich geben. Das eine ist, behandelt euer LLM auf Augenhöhe und sei es ein Mensch, also wie als wäre es ein Mensch. Benutzt durchaus die Spracheingabefunktion. Es ist oftmals auch einfacher, wenn man einfach spricht und damit bekommt man Augenhöhe und das hat in meiner Erfahrung ist es erstaunlich, wie sich das dann nochmal ändert. Und wenn man es eher mit komplexen Problematiken zu tun hat, dann empfehle ich, nochmal ein zweites LLM zu benutzen, um den Prompt herzustellen. Also wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, bei ChatGPT, du hast eine Subscription, wo du dieses Deep Research machen kannst, dann geh vorher nochmal zu Claude oder zu Gemini und sag, guck mal, ich habe das und das Thema, das und das möchte ich haben und das soll ein Deep Research Prompt sein und ich bin mir aber noch nicht so genau sicher und optimier den doch mal. Und dann macht er dir einen super Prompt und dann kannst du das nochmal kurz hin und her challengen, dann machst du Copy and Paste, schiebst es in ChatGPT rüber und dann hast du den perfekten Prompt. Dann schreibt die Maschine dir den Prompt auf Basis deiner Anweisung. So, das sind so die beiden Tipps, die ich geben kann.
Super, danke schön. Und wir kommen zum Big Bang KI Festival. Das ist ja unsere große Veranstaltung, auf der wir dich auch auf der Bühne sehen können. KI beschäftigt uns eben auf sehr, sehr vielen Ebenen. Und am 10.11. September beim Big Bang KI Festival in Berlin werden wir über viele verschiedene Aspekte dazu sprechen. Worauf dürfen wir uns denn bei deinem Auftritt freuen? Was wirst du uns mitbringen?
Also ich werde euch sicherlich die öffentlich verkündbaren Insights aus der Arte KI-Küche mitbringen. Es ist so, dass man in Frankreich traditionell Anfang September die Rentrée hat. Das ist also das große Zurückkommen aus den großen Sommerferien. Und dann gibt es meistens Pressekonferenzen und in diesen Pressekonferenzen werden spannende Programminhalte, aber auch sonstige spannende Themen berichtet von Arte. Und da bin ich dann relativ zuversichtlich, dass ich Inhalte, die jetzt nicht programmlicher Art sind, weil es ist nicht mein Hut, sondern eher die, was mit UX und der Arte-Mediathek und den Features, die wir vor uns liegen haben, dass ich da sicherlich aus dem Nähkästchen etwas plaudern kann und erzählen kann, was wir da vorhaben, warum wir das vorhaben und hier und da sicherlich auch, ich weiß, euer Publikum ist ist kein Tech-Nerd-Publikum, aber hier und da kann ich vielleicht auch ein paar Hinweise darüber geben, was das unter der Haube bedeutet und wie wir das technologisch lösen, auch vor allem unter dem Gesichtspunkt, wie wir uns der Frage nach souveränen Technologien aufstellen.
Ja, wir sind sehr gespannt. Und meine traditionelle Abschlussfrage, mit wem würdest du beim Festival gern essen gehen und warum?
Mit wem würde ich gerne beim Festival gerne essen gehen? Ich habe gesehen, dass Gregor Gysi bei euch auf der
Frage
ist. ich finde ja, dass er von seiner Rhetorik einer der auch nach wie vor ist. Er hat ja jetzt auch einen jetzt auch älter geworden, der gute Mann. Aber er hat so eine klasse Rhetorik, kommt immer so scharf auf den Punkt und hat viel Witz dabei. Und ich glaube, es ist total lustig, sich mit Herrn Gysi zu unterhalten bei einem Abendessen, weil ich glaube, das ist eine gute Mischung aus tatsächlich einem erfrischenden Input und einer erfrischenden Art und Weise, wie man rhetorisch Dinge rüberbringen kann, ist. Und er natürlich über all seine Erfahrungen, insbesondere auch was die politischen Prozesse betrifft, auch sicherlich ein spannender Gesprächspartner ist, um sich über Dinge auszutauschen, die so ein bisschen grundsätzlicher Natur sind, die mich natürlich auch beschäftigen. Stichwort, wo ist der Föderalismus vielleicht heute nicht mehr ganz so hilfreich, und andere Themen, die für europäische und weltpolitische Fragen wichtig sind. Also, wenn du mich so fragst, dann
würde ich... Ja, wir werden das versuchen einzurichten. Ich kann nichts versprechen. Danke dir.
Ich aber drauf.
Danke dir, Kemal.
Okay, sehr gerne, Aisha.
Das war unser Gespräch mit Kemal Görgülü, CTO von Arte und ein echter Brückenbauer zwischen Technologie, Kultur und Zukunft, wie wir heute gesehen haben. Wir haben über KI-gestützte Mediatheken, den Auftrag öffentlich-rechtlicher Sender im digitalen Zeitalter und die ganz praktischen Tools gesprochen, mit denen die Medienwelt von morgen schon heute entsteht. Wenn du mehr davon erleben willst, Kemal steht am 10. und 11. September live bei uns auf der Bühne beim Big Bang KI Festival in Berlin. Mit spannenden Einblicken und einer klaren Haltung zur Rolle von Technologie in unserer Gesellschaft. Ich bin Aisha Mese, danke fürs Zuhören. Abonnier gerne unseren Podcast, wenn du keine Folge mehr verpassen willst. Und denk dran, die Zukunft wird nicht erklärt, sie wird gestaltet.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 10. und 11. September zum Big Bang KI Festival in Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert gerne den Podcast, empfehlt ihn weiter und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.